Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Erich, ich habe dir ja mal erzählt, dass ich in Konstanz studiert habe, gell?
Ja, nicht nur einmal, damit jeder weiß, dass du ein Abitur hast.
Ja, das stimmt, ja. Und ich sag's natürlich auch ganz gern, weil uns Konstanz auch am Herz liegt. Es ist ja das badische Eck am Bodensee und auch da sind wir aktiv. Da sind wir heute und deswegen habe ich heute einen Fun Fact aus Konstanz vorbereitet. Ich habe nämlich, als ich hier studiert habe, in einem, wie man heute so schön sagt, Studierendenwohnheim gewohnt, das in der Straße liegt am Schmerzenmösle.
Das weckt allerhand Assoziationen von zwischen ausgelassener Studentenparty bis zu mittelalterlicher Folterkeller-Romantik.
Und das war natürlich, genau so ist es. Und genau auf den Studierendenpartys war es dann immer natürlich das große Ding, wo kommt denn das eigentlich her? Wieso heißt denn das Schmerzenmösle? Es kann ja nicht das sein, was es irgendwie impliziert. Und dann war die Erklärung immer, das war früher das Verbrechermoos. Und deswegen Schmerzenmoos, da soll der Galgen gestanden haben, da wurden die Verbrecher erhängt und aus Moos machen halt die Badener und Württemberger, die Schwaben machen halt dann in Schmerzenmösle, in Mösle. Aber das stimmt gar nicht.
Aber es
voll schade, es war voll die coole Erklärung und Erläuterung.
Klein auch plausibel.
Und dann habe ich mal extra für die Sendung recherchiert und dann habe ich aber gar nichts zu dieser Legende gefunden und habe festgestellt, ich bin selber einer Legende aufgesessen. Es kommt von der Gewannung schwarzen Moos. Schwarz wurden damals Wiesen bezeichnet, die viele Maulwurfshügel haben. Also dunkle, schwarze Wiesen und aus Schwarz wurde irgendwann Schwärz und aus Schwärz dann irgendwann Schmerz und deswegen ist es das Schmerzenmösle. Irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ja, die erste Geschichte hat mir besser gefallen.
Es lehrt uns genau hinzuhören. Mir hat mal jemand eingeredet, dass das Wort Heimat von Heumat kommt, also vom gemähten Heu. Und ich habe das sehr lange geglaubt, bis mir einer gesagt hat, nö, das hat mit dem gar nichts zu tun. Das Heimat steht für Heim aus dem Altmittelhochdeutschen oder was. Das ist der Ursprung, aber es hat nichts mit Heimat zu tun.
Doch, so banal dann.
Obwohl es wahnsinnig plausibel klingt.
Ja, man muss nur Heumat souverän auf auftreten, Heimat. Gell?
Ja, richtig,
und uns und wir so Typen, die mit Wörtern umgehen jeden Tag, lassen sich dann doch schneller überzeugen als vermeiden.
Ich habe auch Busladungen von Menschen produziert, die heute rumlaufen und behaupten, Heimat kommt von Heumat, was nicht stimmt.
Verrückterweise.
Ich in aller Form für diesen Unsinn.
So, für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch an dieser Stelle ein Hinweis. Wir sind ja jetzt auch über WhatsApp erreichbar. Man kann uns also Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr uns auch so einen Fun Fact vom Bodensee schicken wollt, dann gerne auch an die Rufnummer, die wir auf der Webseite haben und auch in den Shownotes zu finden sind. Und wir freuen uns natürlich über Fragen, über Kritik und Lob, über Gästevorschläge an email@derwellenreiter.info. Schreibt uns, wir freuen uns drauf. Und wir möchten natürlich auch darauf hinweisen, am Ende der Sendung gibt es auch wieder den Gastro-Tipp von Erich.
Diesmal geht's das Blümchen in Friedrichshafen. Dabei handelt es sich um Schwarzwald-Tapas. Das ist eine Filiale, die kommt ursprünglich aus Freiburg, womit wir wieder beim badischen Thema
super,
wären.
Ja.
Und Mensch, dein Tipp, lieber Michael?
Ja, der steht noch nicht fest.
Der steht noch nicht fest. Typisch. Das erinnert dich an die alten Studentenzeiten.
Die Kulturtypen, die schreiben dann abends noch schnell was. Ja, so wird's sein, ja. Es wird irgendwas mit Kultur haben. Also, freut euch drauf am Ende der Sendung. So, jetzt ist aber Zeit, um unser Gast in die Sendung zu holen, und zwar Theo Straub. 59 Jahre alt, Vater zweier Töchter, verheiratet natürlich und, das ist jetzt ganz wichtig, Disclaimer, mein Onkel. Den haben wir in die Sendung eingeladen. Er ist seit über 30 Jahren Förster der Mainau und überblickt da über 700 Hektar Wald. Und in diesen 700 Hektar Wald geht er auch zur Jagd. Herzlich willkommen, Theo Straub. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
Hallo.
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 Also, wir duzen uns.
Ja, sehr gerne.
30 Jahre lang Förster. Dir scheint dein Job zu gefallen. Du hast ihn nicht einmal geändert, oder?
Ja, aber es ist schon eine kurze Zeit für den Wald, ja.
Für den Wald ist es eine kurze Zeit. Für ein Menschenleben ist es...
Ja.
Naja.
Naja, also für einen Förster so die Untergrenze, dass er was sieht, was er tut.
Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit nicht sichtbar wird für dich? Oder hast du jetzt vielleicht nach 30 Jahren zum ersten Mal das Gefühl, Ah, die Früchte deiner Arbeit kannst du tragen.
Boah, schwierig. Also hängt von Bestand zu Bestand ab, klar. Es gibt Ansätze zu sehen, ja, tatsächlich. Aber da kommst du immer wieder an Ecke, wo du genau weißt, ja, in 3-4 Generationen haben die dann die alten Bäume zu ernten, wenn alles gut geht. Und da hast du einen mini kleinen Baustein zu beigesteuert. Ja, das muss man gelassen nehmen.
Mhm. Ist ja eigentlich eine ganz coole Nummer für einen Förster. Der muss seine eigene Arbeit nie verantworten, oder? Höchstens er brennt halt. Das ist halt doof. Aber dann waren es doch die vor 3 Generationen schon, oder?
Ja, die war es sowieso immer. Du weißt ja, im Forst gibt es immer nur 2, darf man sagen, Idioten?
Ja, klar.
Der Vorgänger und der Nachfolger. Aber du musst im Klaren sein, du bist beides. Und dann wird es relativ entspannt.
Ach so, okay. Man reiht sich ein in die...
Ja, du, okay. Also von der anderen war ich immer nur das eine, aber du bist beides. Und dann wird man ein bisschen demütig.
Okay.
Ja, aber der Michael hat gerade von 600 Hektar gesprochen, die ja nicht alle auf der Insel Mainau verteilt sind. Sonst würden die Touristen im Sommer keinen Platz vor Bäumen mehr haben. Also ja. Auf was beziehen sich die 600 Hektar?
Ja, es wird ein bisschen schwierig, 600 Hektar auf 47 Hektar Eiland zu bringen.
Das wäre
ja,
tatsächlich.
Es sind auch nicht 600 Hektar Wald. Wir haben insgesamt mit der landwirtschaftlichen Fläche und zugepachtete Jagdfläche Jagd von 700 Hektar und reine Waldfläche 400 Hektar. Mhm. Und das liegt alles direkt vor der Insel. Von der Brücke gerade hoch Richtung Süderkugel und dann alles westwärts. Das war früher anders. Das war eine interessante Story, die der Graf Lennart immer gerne erzählt hat. In den 60er Jahren kam die Planung der Stadt Konstanz, eine Uni zu bauen. Und da wusste man nicht richtig, wohin damit. Und dann hat man beschlossen, ach, das legen wir in den Mainauwald, die Uni. So ein Campus nach nordischem Vorbild, überall verteilt, schöne Gebäude und viel Grün drumherum. Und ja, da brauchen wir den Mainauwald. Und der Graf Lennart wollte dem nicht entgegenstehen und hat gesagt, naja, ich gebe euch meinen Wald, aber ich verkaufe ihn nicht, sondern ich tausche. Und er hat gut getauscht, 1 zu 1,4. Und deswegen ist der Mainauwald mehr zum Westen zugewandert. Und das, was jetzt Uni ist, ist zu dem alten Kloster St. Katharina. Da steht zwar noch Mainauwald an der Schilder, ist aber tatsächlich jetzt im Besitz von Land. Und am Rand steht die Uni, steht nicht im Wald drin, weil als die Planung fertig war, hat man festgestellt, oh, deutsches Baurecht sieht 30 Meter Abstand zum nächsten Baum vor. Wald umsonst getauscht, Pläne einstampfen, machen wir eine Betonburg und da steht die Betonburg da oben.
Ja, immerhin hat die Betonburg dafür gesorgt, dass ich heute hier sein kann. Habe ich mein Grundstudium verbracht, Hauptstudium ja in Köln, muss ich noch dazu sagen. Wolltest du schon immer Förster werden eigentlich? Wie war denn das?
Ja, es gab nie was anderes, ja.
Echt?
Ja.
Schon von Kindheitstagen? Ja. In der Schule?
Ja. Bist du 7. Generation Förster und Waldmensch? Oder?
Also tatsächlich gibt es in der Familie relativ ordentlich Waldbesitz. Aber ja, also das hat sicher mit reingespielt, aber es gab für mich auch nichts anderes. Ja. Mhm.
Gab es damals schon Waldkindergärten?
Nee. Nee, gar keinen.
Waren deine Töchter im Waldkindergarten?
Nie, weil in Listelstädter leider keiner ist und der Listelstädter Kindergarten ist direkt in der Nachbarschaft und da wäre es töricht gewesen, woanders hin zur Kutsche.
Ja, okay. Aber Waldkindergarten klingt so als Vorstufe zur Baumschule irgendwie. Von dem her.
Naja, also ich habe natürlich gut mit Waldkindergärten zu tun, leider von der schrägste juristische Seite. Immer gucken, dass ja nichts passiert und dass wir alle aus der Haftung sind, wenn was passieren sollte. Aber eben mit Totholz und umfallende Bäume und so, dass die Kinder safe sind. Das sind meine Anknüpfungspunkte zu der Waldkindergärte und hier und da mal eine Waldführung.
Mhm. Und warum war das so klar? Weil du dich auch als Kind und Jugendlicher schon immer im Wald wohlgefühlt hast? Weil das der Lebensraum ist, der dich schon immer fasziniert hat? Was hat denn dich da so angesogen?
Einmal haben wir ja am Wald gewohnt und dann war ich in der Ferie immer, ja, mit meiner zweiten Schwester war ich immer bei meinem Pateronkel in der Ferie, sind wir sozusagen abgestellt worden und der war immer im Wald, der hatte den Sommer über im Wald geholzt und ja, es war phänomenal schön und das hat mich schon geprägt. Im Nachhinein muss ich sagen, war völlig naiv, weil die Welt sieht ganz anders aus im Wald, wie ich sie damals wahrgenommen habe, aber macht schon richtig Spaß noch, ja.
Und du hast es dann studiert?
Genau.
Forstwissenschaft.
Forstwirtschaft in Rottenburg.
Genau. Rottenburg.
Ja,
genau. Und du bist auch Jäger?
Genau.
Wird man das denn automatisch?
In Deutschland, ja.
Also jeder Förster muss auch Jäger sein?
Jeder jeder, der in Rottenburg studiert, macht automatisch den Jagdschein. Mhm. Ja. Halte ich auch für Gebote, weil ja das Wildmanagement, wie es jetzt nach einem neuen Jagdgesetz heißt, das Wildtiermanagement, schon sehr großer Einfluss auf das Erscheinungsbild des Waldes einen riesen Einfluss hat. Ja. Mhm.
Wie viel Wild musst du denn entnehmen jedes Jahr und von welcher Sorte? Ich glaube, da gibt's ja so Sollzahlen, die dann festgelegt werden und zumindest an denen man sich orientieren sollte. Ja, wie viel?
Dieses starre Raster wurde aufgelöst, Gott sei Dank. Und wir machen alle 3 Jahre so ein forstliches Gutachten. Mhm. Das heißt, wir gehen in den Wald raus, gucken, aha, was wächst da? Und geht's den Bäumen gut? Und sind die verbissen oder nicht? Mhm. Aber nicht nur das. Wir gucken uns auch den Boden an, also den Standort, und überlegen, was müsste da eigentlich wachsen? Und wenn das dann gar nicht vorkommt, dann stimmt was nicht. Mhm. Und wenn wir der Meinung sind, okay, da wird ja alles weggefressen oder die Schäden am Bestand sind zu groß, die natürlichen Bäume verjüngen sich nicht mehr, dann haben wir Handlungsbedarf, dann müssen wir den Abschussplan erhöhen und wenn wir zufrieden sind, behalten wir bei oder gegebenenfalls senken wir noch mal. Also das bezogen aufs Rehwild. Da sieht die Welt beim Schwarzwild, also bei den Wildschweinen, ein bisschen anders aus. Da ist ziemlich Alarm gerade wegen der Schweinepest und weil die Bestände auch sehr hoch sind. Also da gibt es keinen Plan. Da gilt im Moment das Motto, schieß was geht.
Hattest du denn damit irgendwie Berührungsschwierigkeiten oder war das für dich nie ein Thema? Ich meine, wenn man den Wald liebt, heißt es ja nicht unbedingt, dass man Tiere erschießen möchte.
Ich würde es anders formulieren. Also ich gehe gern zur Jagd jetzt, ja, weil es auch ein intensives Naturerlebnis ist, aber ich brauche es nicht zwingend. Ja, ich kann die Natur anders wahrnehmen. Aber wenn ich dran bin, mache ich es schon gern, das gebe ich zu. Aber ich müsste jetzt nicht raus und Tiere töten. Andersrum, wenn ich jetzt im Wald bin und gucke mir den Wald so an und ich merke, boah, shit, da wächst ja überhaupt nichts mehr nach und da sind die Schäden so groß, dass nicht ein gescheiter Baum mehr nachkommt, dann hast du die richtige Motivation und dann gehe ich gern zur Jagd. Ja. Also es kam eher von der Ecke.
Okay. Vor der Corona-Pandemie noch hatten wir mal so 2-3 Jahre, wo wir sehr intensiv über den Zustand des Waldes gesprochen haben. Ich habe den Eindruck, über den sprechen wir gerade gar nicht mehr. Kommt der Wald gerade zu kurz?
Also in meiner Wahrnehmung wird sehr viel über den Wald gesprochen. Ich mache auch sehr viele Waldführungen. Ich stelle fest, das Interesse am Wald ist sehr groß. Ich stelle auch fest, dass ich betreue jetzt auch noch Gemeindewälder seit etwa 4 Jahren. Und ich stelle fest, das Interesse im Gemeinderat ist sehr groß. Mhm. Und ja, also mag sein, dass in der breiten Medienlandschaft das Thema Wald ein bisschen kürzer kommt. Ich sehe 2 Gründe. Einmal, weil die aktuelle Thema alles überlagert. Ja. Mhm. Ich meine, es gäbe so viel zu berichten. Im Moment hören wir nur Zollpolitik. Es gäbe auch noch andere Sachen, die man berichten könnte. Aber das ist eine Thema. Das andere mag auch sein, dass es auch nicht immer sexy ist, wenn man nur von einem düsteren Szenario berichten muss. Ja. Mhm. Und das ermüdet, glaube ich, auch irgendwann die Leute.
Und das muss man aber.
Es gibt überhaupt nichts schön zu reden im Moment. Die Achse ist schon Baum, also es ist längst nicht mehr 5 vor 12, sondern schon danach. Ja. Also es wird dramatische Veränderungen geben in nächster Zeit, das ist so.
Klimawandel. Klimawandel, weil die bestehenden, der Baumbestand damit nicht zurechtkommt oder weil die invasiven Arten so groß sind, dass sie alles vernichten?
Das darfst du aussuchen.
Beides. Also,
Ja, klar. Einmal haben wir invasive Arten, die vom Klimawandel profitieren. Ja. Wir haben Neozoe, haben Neophyte und wir haben vor allen Dingen derartige Klimaextreme, mit denen unsere Bäume nicht klarkommen.
Und das heißt am Bodensee konkret, was haben wir denn viele? Mehr Nadelbäume, mehr Laubbäume?
Also wir haben im Moment 50-50, 50% Nadel, 50% Laub, wobei es sich jetzt schon verschoben hat hin zu Laub. Und wir hätten, wenn wir die PNV, die potenzielle natürliche Vegetation anguckt, weit über 90% Buche. Mhm. Und das ist sehr schön, klar, der Baum wächst super oder wuchs super, ja, und er gehört hierher. Wir sind im Buche-Optimum, wir haben die beste Qualität von Buche. Und das war jetzt eigentlich das besonders Ernüchternde. Seit 5 Jahren merkt man, der Buche gefällt es überhaupt nicht mehr. Mhm. Der wird's einfach zu trocken. Mhm. Und da haben wir massive Schäden jetzt. Und also hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, naja, alles kein Thema, dann wird halt die Fichte irgendwann ganz verschwinden, dann haben wir die Buche und alles ist gut. Und das hat uns echt auf den Arsch gesetzt, weil jetzt haben wir dann Riesenschäden in der Buche und ja, Teilprognose geht davon aus, naja, die jungen Bäume werden sich schon adaptieren und werden mit dem Klima irgendwann zurechtkommen. Ich glaub's kaum, weil gerade vor 2 Jahren hat man auch in der jungen Buche so massive Schäden. Also das ist schon sehr, sehr ernüchternd.
Inwieweit lässt sich die Beobachtung in deinem Beritt auch für auf den ganzen Bodensee erweitern? Ist das so ein bisschen ein Gesamtklima, was Wald anbelangt?
Also wir sind mit Sicherheit sehr repräsentativ. Oder ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, naja, also wenn es bei uns der Buche schlecht geht, hier am Bodenrück, dann gibt es keinen anderen Platz mehr am Bodensee, wo sie sich wohlfühlt, weil ja, wir haben schon ideale Bedingungen für die Buche.
Okay. Wir hatten ja eben diese Zeit, über die ich spreche, eben, das war glaube ich so 17, 18 oder so. Da ging es aber vor allen Dingen um die Trockenheit des Waldes. Und da gab es ja auch den Aktionsplan Wald vom Land Baden-Württemberg. Da ging es aber halt natürlich darum, Totholz, Feuchtigkeit, Verhinderung von Bränden und sowas halt alles. Aber das ist alles gar nicht das Problem mehr.
Doch, doch, klar.
Ist auch noch.
Ja, klar. Also mein Klimaextreme heißt unter anderem Trockenheit, klar. Mhm. Ja, wir hatten gerade vor 2 Jahren, letztes Jahr war es schön feucht, das war super. Das hat zu einer Stagnation ein bisschen geführt von der Schäden, aber wir hatten vor 2 Jahren extreme Dürre. Da war gerade in meinem Bereich im August war Bestände kahl, die war da. Ich habe das Laub schon verloren gehabt und das war schon sehr spannend. Da dachte man, okay, ob die nochmal kommen. Sie haben dann wieder Austriebe letztes Jahr, das war gut. Aber gerade bei der Buche ist eben das Problem, wenn die im Sommer schon das Laub verliert, dann knallt die Sonne noch voll rein, die Sonne hat noch Kraft und die Buche hat eine glatte Rinde und die kriegt dann Sonnenbrand. Und da, wo der Sonnenbrand war, treibt im nächsten Jahr nichts mehr aus. Mhm. Das heißt, wir haben dann keinen Schatten, dann setzt sich der Schaden fort nach unten. Und ja, spätestens 4 Jahre nach so einem ersten Schadenereignis sind die Bäume eigentlich tot.
Wie wird das denn dann, sagen wir mal, in 5 Jahren aussehen? Also wie sieht man das? Sind die Wälder dann... Lichte, gibt es sie überhaupt noch? Gibt es dann vereinzelte Bäume, die da stehen?
Also ganz so schnell geht es natürlich nicht. 5 Jahre sind gar nichts.
Okay, hatten wir ja lange Zeiträume.
Aber selbst wenn jetzt in 50 Jahren das Bild sich dramatisch ändert, dann wäre es extrem kurz. Ja. Mhm. Ich meine, wir reden ja von einer normalen Umtriebszeit, also von einem normalen Bestandeslebe von 100 bis 250 Jahre. Und das nur betrachtet, wenn alles normal läuft und der Bestand dann wieder verjüngt wird und jetzt in so einer relativ kurzen Zeit komplett anderes Bild, das wäre schon sehr dramatisch, aber es wird sich ändern. Klar, ich meine, wir sind heute in einer Klimazone, die etwa dem entspricht von Höfel und Florenz. Wir marschieren aber mit großen Schritten Richtung Sizilien und ich meine, wenn ich nach Florenz gehe oder dann nach Sizilien, ich meine, die haben deswegen keine dichte alte Wälder. Nicht, weil sie blöd sind, sondern weil es einfach nicht geht, klar.
Ja. Pinien.
Ja, vielleicht Pinie, vielleicht Robinie, Palme, die man nicht wollen.
Ja, das wäre die Frage gewesen, ob es jetzt daraufhin einen Plan gibt, dass er sagt, wir pflanzen jetzt Arten, die mit den Bedingungen besser zurechtkommen, auch wenn sie vollkommen eigentlich regional wesensfremd sind und hier an für sich nichts verloren hätten. Hm. Gibt es da einen Plan?
Naja, das setzt schon mal das erste Problem an. Wir wissen nicht, wenn man jetzt Fremdländer bringt, also Baumarten von ihrem Wanderscher, wie reagiert die? Und wir wissen auch nicht, kommt nochmal wieder mal ein strenger Winter, was durchaus auch in der Klimaszenarie möglich ist, klar. Dann hätte man einen relativ hohen Invest, der dann einfach wieder futsch ist, klar. Und
weil die Bäume dann kaputt gehen, die dieses Klima
nicht... Genau, also oder ein hoher Schnee nicht aushaltet. Oder. Da gibt's verschiedene Dinge. Und dann, ja... geben wir natürlich das, was wir jetzt im Moment haben, geben wir auf. Also ich nehme ein prominentes Beispiel, die Douglasie gilt so ein bisschen als ein Hoffnungsträger, pflanzen wir natürlich auch, klar. Die Douglasie ist aber noch nicht lang hier, ich glaube 250 Jahre, die hat noch nicht alle ihre Hauptschädlinge, die sie in ihrer Heimat hat, die werden hier kommen. Ob sie dann alles so übersteht, wissen wir nicht. Es kann sein, sie fällt dann flächig aus, weil dann wieder die Antagonisten fehlen. Es kann gut gehen, klar, von den klimatischen Verhältnissen passt sie, das ist okay. Aber man wisset auch, dass zum Beispiel der heimische Edaphon, also, oder die heimische Bodenlebewelt überhaupt nicht mit der Douglasie klarkommt. Man wisset auch, die Vogelwelt kommt damit nicht klar. In einem großflächigen, reinen Douglasie-Bestand haben fast keine Vögel, weil sie auch nichts zu fressen findet. Ja, also das sind so Dinge, die muss man einfach sehen. Da stellt sich dann andere Arten ein, aber das, was hier jetzt im Moment ist, wird extrem leider, klar.
In unserer letzten Ausgabe haben wir festgestellt, irgendwann in 20.000 Jahren gibt's kein Wasser mehr. Mhm. Und bis dahin haben wir unsere neuen...
Kein Wasser im See mehr.
Kein Wasser im See mehr, haben wir gesagt. Also,
ja gut, der
er landet auf.
Der verlandet.
Irgendwann ist er verlandet, ja. Haben wir uns schon gefreut, dass wir dann irgendwann vielleicht Seegrundstücke kaufen können, wenn davor neues Land. Aber dann ist es vielleicht auch einfach gar nicht mehr lebenswert. weil es keine Wälder mehr gibt. Und das ist halt einfach ein konkreter Fall von, wie wir unsere Welt gerade hinterlassen. Ne?
Ja, klar.
Wir sehen selber nicht, was wir kaputt machen. Unsere Nachfolger werden dann irgendwann sagen, was haben die versäckelt.
Ja, klar.
Es wird ohnehin, also wenn der Wald weg ist, dann hast du immer mehr Extreme, klar, weil der Wald mildert ja alles ab. Der macht's feuchter, der bremst den Wind, der senkt die Temperatur und das wird dann schon alles extremer, klar. Ja. Mhm. Also muss man sehen, wohin die Reise geht, aber schön wird's nicht, klar. Mhm.
Ja. Fühlen sich dann Tiere in diesen veränderten Bedingungen wohl? Also ich meine, warum gibt es gerade so viel Schwarzwald? Finden die das irgendwie ganz gut, so wie es ist? Oder die finden mehr Nahrung, wenn es wärmer wird? Oder?
Naja, im Schwarzwald, das ist ja eine Geschichte. Einmal, von denen verhungert natürlich keine mehr im Winter, klar, weil wir haben ja keine Schneelage mehr, wo die jetzt dann auch wirklich eine große Not hättet. Wir haben relativ viel Maisanbau, wo die sich richtig wohlfühlet, sauwohl fühlet. Die haben das ganze Jahr einen gedeckten Tisch, ja. Also die profitieren schon, das muss man klar sehen.
Gibt es dann, wie geht man damit um? Also du hast vorhin gesagt, okay, Hauptsache, jetzt ist es schwierig, das richtige Wort zu finden, weil das kann man dann immer wieder falsch auffassen, aber Hauptsache wegschießen.
Ja, da wird's tatsächlich politisch und ja. Da gibt's natürlich auch verschiedene Meinungen. Und eins ist auch klar, ja, jetzt dürfen wir auch mit Nachtsichtgeräte schießen, das heißt, die haben überhaupt keine Ruhe mehr, ja. Das geht Tag und Nacht durch, also ich weigere mich noch gegen die Nachtsichtgeräte. Aber klar.
Ist das neue Gesetzgebung? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
Ja, weil da geht es natürlich um Milliarden. Wenn wir Schweinepest hier haben und die dürfen kein Schweinefleisch mehr exportieren, dann geht ziemlich viel Geld verloren. Mhm. Das ist so. Und es wird aber auch nicht lustig. Da sind dann ganze Landstriche sind gesperrt. Also kannst du ja in Sperrbezirke gehen im Osten, wo die Schweinepest dann ist. Das ist nicht schön. Ja.
Und das ist normalerweise nicht erlaubt mit Nachtsichtgerät, weil es militärisches Gerät ist?
Das war
oder
bis
was?
Vor 5 Jahren nicht erlaubt, genau. Ah. Ja, okay. Da geht's um Weitgerechtigkeit im weitesten Sinne, wie man sie nennt. Und ja, aber das ist jetzt erlaubt, klar. Und mein Schwarzwild ist nicht blöd, klar. Die kriegen jetzt Druck jeden Tag und immer und überall. Und die reagieren natürlich mit, oh, Alter halt. Und Alter halt heißt Junge machen. Mhm. Also die Schwarzwildstrecke, die steigert jedes Jahr. Das ist echt eine Kurve, die zeigt steil nach oben, ja. Also,
und Schwarzwild ist eben für, also nicht nur im Wald, sondern natürlich auch für viele Schäden an Feldern, für Ernten verantwortlich.
Im Wald ziemlich egal.
Im Wald ist egal, ja, Felder klar. Vor allen Dingen. Also Landwirte.
Ja, ja, klar. Ja, und der Jäger ist natürlich dann so die Vollkaskoversicherung für den Landwirt. Ja, nicht ganz, aber also wenn Schaden entsteht, zahlt sie Jagdpächter.
Mhm. Gibt es genug Jäger? Das war nämlich auch vor vielen Jahren mal, als ich noch für die Schwäbische Zeitung Journalist war, war nämlich ein großes Thema. Es gibt nicht mehr so viele, die das machen wollen, weil eben die Verantwortung immer größer wird. Es wird immer mehr Schäden, für die sie aufkommen müssen. Und die Gesellschaft war auch mal eine Zeit lang gar nicht so zufrieden mit Jägern. Ne? Das war ja.
Ja,
ein
das
sehr
ist sie heute noch nicht.
Heute also, immer noch nicht.
Ja,
okay. Nee.
Ja. Also klar.
Gibt es genug Nachwuchs?
Es gibt genug Nachwuchs, klar. Ja. Und man muss natürlich sehr klar. Also es gibt solche und solche Jäger und es gibt natürlich die und jene Betrachtungsweise von der Jagd. Es gibt auch abstruse Vorstellungen, wie es laufen kann. Ich kann mich erinnern bei einer Führung mit einer Schulklasse. Da musste ich echt mal kurz innehalten und mir überlegen, wie fängst du das jetzt wieder ein? Da ging es ja immer um die Jagd und dann sagt die Lehrerin, naja, aber für sie wird Wildesser ja sowieso nie in Frage kommen. Sie isst nur Fleisch von Tieren, was zum Schlachten gehalten war. Ich dachte, okay, wie fängst du so ein Bullshit ein? Ja. Ja.
Jetzt wollte ich, ohne Witz, das ist mein Witz, den ich fürs Ende der Sendung vorbereitet hatte, warum ich nur noch Fleisch aus Massentierhaltung esse, weil ich scheiß finde, wenn glückliche Tiere erschossen werden.
Sorry.
Ja, okay, Zote, ja. Aber dachte ich, könnte hier passen. Ja. Aber ja, glückliche Tiere, ich meine gut, ja super, glückliche Tiere, unglückliche Landwirte, unglücklicher Wald, unglücklicher Förster.
Naja, so wird es nicht sehr klar.
Nee.
Nee. Also zumindest mal der Förster ist nicht unglücklich.
Okay. Trotz allem.
Trotz allem.
Trotz allem.
Trotz allem, ja.
Nee, naja nee. Gut, du hast ja im Augenblick noch einen Wald, den du genießen kannst.
Ich wollte doch schon sagen, du bist ja schon 60 bald.
Das wollte ich damit nicht sagen. Nee.
Ja, okay. Ja, nee, klar. In irgendeiner Form geht's weiter, klar. Und es sind natürlich spannende Zeiten, aber natürlich, wenn man sich's wünsche, man wird nicht immer bloß in der Kalamität darum machen. Ich meine, Vor 4 Wochen dachte ich, ey, was ist denn das jetzt gerade? Ja, wir haben den Wald komplett aufgeräumt. Ich habe im Moment kein Käferholz, kein Sturmholz, den ganzen Winter nix. war so ein richtig seltsames Gefühl. Ich habe ganz normale Durchforstung geplant und auch durchzogen. Also schon länger nicht mehr gehabt, weil wir machen im Moment so um die 80% Kalamitätsholz. Also wir laufen nur der Schäden hinterher eigentlich.
Kalamitätsholz sind kaputte Bäume, Schadholz, umgefallene Bäume,
Schadholz. Sturmholz oder Schneebruchholz oder eben Käferholz, genau.
Das ist das, was sich immer in Wasserburg sammelt, um die Wasserburger Insel rum.
Ach so, nee, das ist das, du meinst, das meinst das Treibholz.
Ja, klar. Ja, das ist aber auch irgendwie in See gelangt oder so, über Flüsse, Bäche und so weiter.
Ja.
Also das ist das, was ihr aus dem Wald zieht, was halt auch über Wasser angeschwemmt wird.
Das kann natürlich auch normal geschlagen worden sein. Wenn es dann ungeschickt gelagert wird, dann ist es blöd, wenn es bei Wasserburg landet.
Du glaubst also, das vom Mainauer Wald schmeißen die bloß die Baumstämme in See und drum hat zuvor Wasserburger Bucht solche.
Nein, Treibholz. Aber ich meinte, Kalamitätsholz ist eben das Holz, was eben auch in den Flüssen landet. Und wir haben ja, wenn wir Holzschwämme haben und in Wasserburg sammelt sich das halt immer nur, ja. Da kommt in Rhein runter halt richtig viel Holz. Und das ist auch das, was halt im Wasser landet. Also nicht, dass jetzt die Mainau, ja, wobei, der Mainauwald die Wasserburger angreift.
Ich glaube tatsächlich ist Kalamitätsholz am wenigsten, weil weißt du, das wird ja dann so, also so blöd ist ja keiner und macht es irgendwo hin, wo er damit rechnen muss, dass es wegschwemmt wird. Mhm. Aber es könnte zum Beispiel sein, und das ist halt auch so ein Ding, das Totholz, was im Wald liegt, ja, und was sehr wichtig ist, ja, dass das dann halt, wenn der Wasserstandspiegel steigt, und dann halt mitgerissen wird.
Klar. Mitgerissen wird, okay.
Ja. Oder halt in die Flüsse, klar. Wenn es da irgendwo runterkracht und hang und landet im Fluss, dann geht's halt mit, klar. Ja.
Okay.
Aber klar, also Totholz liegt im Wald und das ist natürlich, kann potenziell wegschwemmt werden, aber Totholz ist eben auch wichtig im Wald, klar. Mhm.
Weil es eben für die Feuchtigkeit sorgt, oder? Und auch
Lebensraum bietet vor allen Dingen.
Lebensraum.
Ja, ja, genau.
Wenn du jagst, wenn du in den Wald gehst, sagen wir es mal so, überhaupt, du bist ja viel draußen, du bist ja eigentlich nur draußen.
Nee, leider nicht.
Nur draußen. Du hast natürlich auch Verwaltung zu tun, aber du bist viel draußen. Also mehr als ich, nehme ich an.
Ja.
Dann bist du ja auch den eingewanderten Arten, den Zecken ausgeliefert.
Na, die sind nicht angewandert, die waren schon immer da, klar.
Die waren schon immer da, aber sie sind durch den Klimawandel ja auch begünstigt, verbreiten die sich nördlich der Alpen sehr viel stärker durch die steigenden Temperaturen. Ja, also die sind natürlich keine invasive Art, aber sie sind eine mit dem Klimawandel wachsende Art.
Ja, denen geht's halt wie so vielen Arten, die haben halt eine längere Aktionszeit. Wenn es früher halt wirklich kalt war bis April und die erst bei 10 Grad anfangen krabbeln, dann ist halt später geworden und jetzt haben wir die 10 Grad im Januar manchmal und dann hast du halt im Januar schon die erste Zecke.
Ja. Worauf ich hinaus will, ist, wie viele Zecken hast denn du im Jahr immer? Weißt du das? Hast du viele, hast du wenige? Schützt du dich gut?
Ja, ich schütze mich schon, aber so um die 25 sind es immer.
Schon?
Bis 30, ja.
Okay.
Ja.
Also, du bist dem ausgeliefert.
Ja.
Mehr als wir Typen, die hier hinterm Mikrofon sitzen und irgendwie zu Hause im Keller. Hm. Und das, was sie am meisten vom Wald mitbekommen, witzigerweise, der Hintergrund auf dem Bildschirm ist. So ist es gerade bei mir. Stimmt, ja. Bei dem neuen Apple-Produkten sind da immer Waldbilder im Hintergrund. So. Dich hat vor einigen Jahren oder Monaten in der letzten Zeit eine Zecke erwischt, die nicht so gut war, wenn man so möchte.
Ja. Ja, schon Jahre her.
Genau. Schon Jahre her, tatsächlich. Ja. Okay, was ist denn da genau passiert? Ich habe natürlich auch noch eine Erklärung, aber erstmal, wie ging's dir? Also, was ist da passiert? Also, wie war das?
Zunächst gar nichts. Mhm. Also, ich habe die irgendwann mir mal eingefangen und
du weißt wahrscheinlich auch nicht, welche es war, oder? Es war eine von den 25 halt.
Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, in welchem Jahr, weil, also es mag jetzt paradox klingen, aber ich bin zwar Jäger, aber ich mache mir nicht viel aus Fleisch.
Ja.
Also daheim essen wir gar kein Fleisch, das ist ja auch kein Fleisch, ja. Aber das Spannende war, dann waren wir eben noch Kollegen da gehabt, naja, kommen Sie zum Mann, gehen wir jagen und so. Und dann haben wir, waren wir auch erfolgreich und die sind dann noch heim, dann trinkt man noch was, klar. Und dem Jäger gehört immer das kleine Jägerrecht, nennt sich das. Und das kleine Jägerrecht heißt Herz, Leber und Niere. Das gehört dem Jäger. Ja, und das machst du natürlich direkt nach dem Schießen, holst du es raus, klar, mit aller Eingeweide und so. Und sagt, okay, komm jetzt, also hocken wir zusammen, aber Hunger habe ich auch noch, jetzt essen wir Herz, Leber und Niere. Ja, ist okay, alles klar, alles in die Pfanne. Und ich schieße wild und ich mache mir zwar nichts aus Fleisch, aber ich esse auch Fleisch. Und dann haben wir da gegessen und alles gut und dann lege ich ihn ins Bett und dann ging's los und ich dachte, mir zieht's der Stecker. Also ich war kurz vor meinem anaphylaktischen Schock. einen Hautausschlag kriegt vom Harnsatz bis zum großen Zeh, hätte mir die Haut abschälen können und dachte, wow, was ist jetzt passiert? Und ja. Und dann so nach 12, 14 Stunden war alles wieder gut. Und dachte, boah, was war das jetzt? Okay, nichts dabei gedacht. Und dann ging wieder ein halbes Jahr ans Land, dann irgendwo wieder Fleisch gegessen. Und dann passiert das Gleiche wieder. Ich denke, ja, so ein Mist, echt, ja, was ist jetzt passiert? Okay, dann dachte, also jetzt hast du irgendwie eine Allergie auf Fleisch entwickelt. Ja. Und ja, nehme das so zur Kenntnis, dachte, okay, dann soll es so sein. Dann gibt's halt kein Fleisch mehr. Und dann irgendwann kam Lechs Kosmos und berichtet vom Jäger aus dem Schönbuch, der von jetzt auf gerade kein Fleisch mehr vertragen hat. Und dachte, oha. Und genau die Symptome, genau ja, das Gleiche. Und dachte, aha, voilà, da haben wir die Erklärung. Und tatsächlich so ist, ja, da haben wir die Geschichte eingefangen, dass ich kein Fleisch mehr vertrage. Also nur rotes Fleisch, das ist ja noch das Witzige dran. Ich esse ja immer mal einen Fisch zwischendurch, wir leben ja am Bodensee, klar. Ich verantworte das Fischwasser hier. Und ich esse gern Fisch, alles gut, kann ich essen. Geflügel macht überhaupt kein Ding. Aber sobald das Fleisch rot wird, vorbei.
Vorbei. Ich habe mir dieses Alpha-Gall-Syndrom, wie es heißt, auch nochmal angeschaut im Lexikon. Es gilt als Nahrungsmittelunverträglichkeit und eben als Allergie gegen tierische Produkte von Säugetieren. Das ist völlig crazy. Und es ist eine Reaktion auf ein Kohlenhydrat mit dem Namen Galactose-Alpha-1,3-Galatose. Und das kommt nur in Zellen von Säugetieren vor, nicht aber beim Mensch, nicht bei Geflügel und nicht bei Fisch. Und Zecken, vor allen Dingen der gemeine Holzbock, der, wenn er vorher eben Säugetiere gebissen hat und eben dieses Kohlenhydrat im Blut im Verdauungstrakt hat, die können das übertragen, wenn sie dich eben beißen. Und dann entwickelt der Mensch eine allergische Reaktion eben gegen dieses Kohlenhydrat. Und das betrifft nicht nur eben das Steak, das man dann möglicherweise isst, sondern vielleicht sogar den Fleischbouillon. Also selbst da kann das drin vorkommen.
Ja.
Und verrückterweise vor allen Dingen Männer.
Richtig.
Also vor allen Dingen. Wir haben nicht herausfinden können, ob es wirklich nur bei Männern ist, vor allen Dingen bei Männern. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, ob das möglicherweise auch so eine statistische Verteilung ist, dass
mehr Männer im Wald sind als Frauen.
Ja, aber weißt du, das passt so ein bisschen ins Bild, weil wenn du das Wild dann ausnimmst, ja, klar, pass auf und alles, aber es passt regelmäßig, dass du dann beim Ausnehmen von Wild und dann nachher auch, wenn du es dann weiterverarbeitest, dir wieder eine Zecke holst, klar. Mhm. Die ja irgendwann merkt, oh, der Wirt, auf dem jetzt gerade sitzt, der ist nicht mehr so lustig und wandert halt ab und ja, und dann holst du es in der Wildkammer, ja. Und dann, wie du ja sagst, von wegen die Ward und haben das vom Wildkörper mitgenommen. Und wenn so eine Zecke erwischst, und das kannst du dann auf dem Weg natürlich am allerbesten. Ein Jäger aus dem Schönbuch, der hat mit Sicherheit auch mit Wild zu tun.
Also genau, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du eine Zecke erwischst, die vorher Wild gebissen hat, ist natürlich beim Entnehmen am größten. Ja, genau, ja. Und wie ist denn die Geschlechterverteilung bei Jägern? Mein Gefühl würde jetzt sagen, natürlich krasser Männerüberschuss, so Männerdomäne.
Krasser Männerüberschuss, so. Ja, klar. Ja. Ja.
Ich habe vorhin auf dem Wehrweg habe ich gesagt, wenn dann mal eine Frau Jägerin wird, dann steht's immer in der Zeitung, weil das so außergewöhnlich ist, dass dann irgendwie jeder gleich ein Porträt schreibt.
Mittlerweile nimmer, aber ja, klar, das ist schon so.
Aber was mich, ich habe von diesem Syndrom und von diesem Phänomen als besondere Zecken-Horror-Szenario überhaupt noch nie was gehört, bis zu dem Tag, als Michael das erwähnt hat. Wenn du jetzt mit diesen Symptomen zum Arzt gegangen wärst, da hätte der Arzt halt Cortison verabreicht, hätte aber natürlich auch nicht sagen können, woher es gibt. Gibt es da einen Test drauf auf
also
dieses?
Ich habe keine Ahnung, wie das dann gelaufen wäre. Also man hätte es natürlich eingrenzen können, wenn ich dem sage, ja, jedes Mal, wenn ich Fleisch esse, dann zieht es mir der Stecker. Also dann wäre wahrscheinlich ein Arzt.
Aber das hätte ich beim ersten Mal ja noch gar nicht gewusst. Da hättest du vermutlich diesen Zusammenhang noch gar nicht
klar,
so richtig.
Nee, beim ersten Mal, dann hätte man halt wahrscheinlich die übliche Palette Allergietests gemacht und wäre wahrscheinlich so schnell nicht draufgekommen. Ja.
Mhm. Ja. Aber ist es jetzt, kann ich im Telefonbuch einen Spezialisten finden, wenn ich den Verdacht habe, dass hier ein so ein...
Das halte ich fast für ausgeschlossen.
Ja, gerade wollte ich sagen, weil das ist ja...
Nee. Selbst das RKI sucht ja noch Fälle, ja, wo sie... Okay. Ich habe unlängst gelesen, es gibt wohl noch ganz wenige Fälle in der Bundesrepublik, also ja.
Oh, dann bist du eine Seltenheit.
Dankeschön.
Oh Gott, das dürfen wir gar nicht sagen.
Eine medizinische Sensation.
Kommen sie zu dir und wirst obduziert.
Nee.
Also, ja, klar. Stellst du dich der medizinischen Wissenschaft zur Verfügung, solltest du diese Welt je verlassen.
die können ja jetzt schon kommen, mir ist das egal, aber ob es auf ihn bringt.
Also zumindest, das geht nämlich auch aus dem Lexikon hervor, die Studienlage ist eben noch sehr klein. Es gibt noch wenig Forschung dazu und vielleicht ist es auch tatsächlich aufgrund der Seltenheit. Das muss halt auch erstmal passieren, mehr oder weniger. Aber in Amerika letztes Jahr, dort gibt es eben auch über Zecken übertragen das Alpha-Gall-Syndrom. Da sind das dann 100, 120.000 Fälle, glaube ich, sind bekannt. Aber ich meine, auf eine Gesamtbevölkerung von 260 Millionen Menschen ist das natürlich sehr wenig, ja. Sozusagen, ob jetzt sozusagen ein Aufschrei, ein Ruck durch die Gesellschaft gehen muss, muss man angesichts dieser Zahlen vielleicht nicht. Aber es ist halt, es zahlt wieder so ein bisschen auf die Vorsorge ein, dass man sich vor Zecken doch schon schützen sollte.
Ja, aber jetzt mal anders. Wo ist das fucking Problem? Ja,
ja gut, das müsstest du sagen.
Es gibt,
gut,
es gibt
kein Fleisch mehr.
Es gibt nur die Fleischunverträglichkeit. Und jetzt?
Das ist alles. Also es gibt halt keine anderen.
Ja, aber dann bist du möglicherweise auch ein seltener Jäger, weil viele Menschen jagen ja auch, weil sie sagen, also es gibt in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel einer, der sagt, er isst tatsächlich nur das, was er selber schießt, weil das andere ist ihm nicht gut genug.
Ja, ja.
Aber, und das wäre für den ja dann der Worst Case.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Anzahl der Jäger, die nur deswegen zur Jagd geht, weil sie das Fleisch holen, die Anzahl ist relativ gering.
Mhm. Ja, die meisten machen es beruflich aus.
Einmal beruflich, dann viele nennen es Passion, klar. Und ja, es ist. Ja, also Beweggründe, es gibt ganz viele, aber ich glaube, die reine Fleischproduktion, das ist ein ganz geringer Prozentsatz.
Okay.
Naja.
Ja gut, aber du gehst sportlich damit um. Für andere ist das, also ich meine, auf Fleisch zu verzichten, das ist für den Großteil der Bevölkerung nicht ganz so sportlich.
Ich sehe es mal so, ich kenne einen ganzen Haufen Leute, denen würde ich es wünschen. Und es wäre gar kein so ein böser Wunsch, weil du hast wirklich gar nichts außer der Fleischunverträglichkeit.
Ja.
Nichts, nada.
Und Fisch also, geht ja. Und Geflügel ja auch.
Ja.
Also
ja,
ich meine, man kann halt sein.
Da kennst du ja da immer noch. Aber ja, also beim Fleischkonsum, da würde ich es manchmal wünschen.
Also das heißt, du meidest alles, wo auch nur der Verdacht von rotem Fleisch. Also Flädlesuppe, wenn die nicht aus dem künstlicher Brühwürfel, ist sicher kein Problem, weil die sind ja frei von jedem Fleischverdacht.
Also es ist wohl so, das kam ja in dem Beitrag da bei Last Cosmos, du kannst dir es wohl abtrainieren.
Ach, okay.
Ja, und es ist auch tatsächlich so, also ich esse ja dann, wenn es dann wieder mal irgendwo, was ich selber geschossen habe, es gibt ein Rehragu, das schmeckt ja auch, klar. Und anfangs habe ich 2 Gabel voll gegessen, dann warum? Ja, und jetzt kann ich auch mal so, also 3-4 Gabel geht schon. Ja.
Das ist ja ein tollkühner Hund, oder? Weiß ja keiner von, praktisch unter den Tisch fallen, aber halt. Die Gabel, das probieren wir jetzt.
Ja,
das wäre gut, das riecht so gut.
Ja, schmeckt ja gut.
Ja, ist ja zweifellos, aber da muss man schon.
Und ich habe auch einen hohen Anspruch an die Zubereitung von dem Fleisch.
Ja,
wenn du mal gutes Fleisch willst, ich verkaufe dir gern.
Ich kenne auch Jäger und bin Kunde bei Jägern, aber das finde ich dann schon Mut ab, dass dieses Risiko. Ja, aber es gibt ja auch nicht irgendwie, du hast da keine Pille in der Tasche.
Sagst, nein, so, jetzt, nein.
Ja, es gibt ja bestimmte Unverträglichkeiten.
Sotolkün. Laktose, braucht man ein bisschen Laktase.
Oder ja, Sotolkün ist dann auch, das ist halt eine unangenehme Nacht und die schläfst halt nicht. Ja,
ja.
Aber, ja gut, ja. Bis hin zum anaphylaktischen Schock. Also je nachdem, wie heftig man reagiert, vermutlich auch die Menge, die man halt, klar,
meine,
solltest du halt nicht.
Meine Frau war im früheren Leben krank, ich verstehe euch, da bin
okay,
ich gut
versorgt. Was sind doppelt im Boden, alles klar. Ja, genau.
Ja, in dem Fall gibt es dann doch Schlachtplatte bei Theo.
Nein. Aber wenn du so wenig Fleisch isst, was ist denn der Hintergrund? Weil es dir nicht schmeckt? Es gibt Menschen, die sagen ja auch einfach, schmeckt mir nicht. Ich gebe zu, ich habe auch zum Beispiel das rote Fleisch ist auch nicht so mein Ding, ganz einfach. Ich habe zu Hause auch sehr wenig Fleisch, was ich konsumiere. Meistens eben ein gutes Fleisch im Restaurant. Das ist ja dann oft so ein Argument, was viele dann noch haben. Oder ist es für dich auch, wie es heutzutage ja auch üblich ist, etwas Idealistisches, um den Fleischkonsum zu reduzieren?
Also, tatsächlich so. Deswegen hat ja auch die große Mühe mit der einen Lehrerin, wie das wieder anfangen soll. Ja. Es ist überhaupt kein Problem, jetzt wild für mich zu essen. Ja. Aber ich habe dann Schwierigkeiten, wenn es eben um die Massentierhaltung geht. Das geht gar nicht. Es ist auch nicht besonders clever, so viel Rinder zu halten, rein aus klimatischer Sicht. Ja. Also, der Mensch ist auch nicht einer, der jeden Tag Fleisch essen soll. Ja. Ich glaube auch, dass viele Krankheiten daherkommen. Also gesund kann das nicht sein.
Nicht.
Und ein bisschen ist natürlich dann auch noch das Umfeld daheim. Natürlich meine Frau vor alle Dinge, die ja noch ein bisschen traumatisiert ist. Ja. Du weißt, wo sie herkommt. Der klassische kleinbäuerlicher Betrieb mit 365 Tage Anbindehaltung, ja, also da vergeht das dann schon. Ja, und das war die alte Struktur, so ist man groß geworden, und das sind Dinge, die gehen gar nicht mehr, die gehen heute nicht mehr. Gibt es zwar immer noch, ja, aus abstruse Gründe in Bayern, um das Kulturgut zu erhalten, ja, herzlichen Glückwunsch, Jirky. Es gibt Riesenställe, die so nicht in Ordnung geht, mit allen negativen Konsequenzen. Es gibt allerdings auch natürlich dann Landwirte, die richtig vernünftig machen, ja. Gibt hier einen in der Nähe, der macht sozusagen Landschaftspflege mit seinen Rindern. Und da ist mir dann alle mal lieber, dass der sein Rindfleisch verkauft, wie dass er jedes Jahr mit seinem Mulcher über den Acker rutscht, alles tot macht und dabei noch Diesel verbrennt, ja. Also, ja, also ich denke, mit einem vernünftigen Maß kann man das sicher vertreten, aber das Maß haben wir schon längst verlassen.
Und deswegen ist es also eine Notwendigkeit für dich auch, oder ist es einfach dein Beitrag, oder?
Ja, ein bisschen Zeichensätze. Also, ich meine, das macht ja schon Eindruck, wenn der Jäger kein Fleisch isst. Ja, der fragt ja jeder nach. Ja, da fragt ja jeder nach. Und, ja, ja. Und ich sage, ja, bin ich blöd. Also, ich schieße Tiere und esse natürlich Fleisch, klar. Aber man darf es schon hinterfragen. Ja, vor allen Dingen die Menge, die man isst. Ja. Und da kann man schon mal einen Anstoß geben.
Ich war ja 2021 in Tansania, um auf den Kilimanjaro zu steigen und Dokumentarfilm zu drehen. Da war auch ein Jäger dabei. Ganz, ganz lieber Freund von mir jetzt geworden. Aber das Lustige war, wir waren danach auf Safari und dann war der Running Gag, dass er dann immer gesagt hat, ah ja, das habe ich auch schon geschossen. Oh, geschossen, das schmeckt auch lecker. Und er hatte einfach jedes zweite Tier, was uns über den Weg gelaufen ist, hat er schon gegessen und konnte zu jedem, wirklich auch Exoten, auch irgendwie sagen, wie gut das ist. Witzigerweise hat der nämlich jetzt auch Probleme mit Fleisch, weil er einfach viel zu viel gegessen hat. Und er zuerst hat er es versucht, medikamentös zu behandeln. Und jetzt lässt er es einfach weg und ihm geht es einfach sehr viel besser. So. Aber ihm ging es eben tatsächlich darum, gutes Fleisch zu haben. Also das muss man ihm auch lassen. Er war jetzt kein wilder Ballerer oder sowas. So habe ich ihn jedenfalls nicht empfunden oder kennengelernt, aber ihm war es wichtig, ja. So.
Aber es gibt ja im Wald auch noch Dinge, die man fleischlos verzehren kann. Ich denke da an mein Lieblingspilz, Steinpilze oder so. Wie geht's denn der Pilzwelt unter den von dir vorher beschriebenen klimatischen Bedingungen? Und könntest du uns verschiedene Steinpilzgründe empfehlen, die wir dann bei Zeiten
bei uns besuchen? Da im Matzner her, was ich sag dir nicht, wo. letztes Jahr war echt strange, denn da gab's lang gar nichts und dann kam wirklich ordentlich noch Steinpilz, das war schon gut, ja. Also, die leidet schon ein bisschen unter der Trockenheit natürlich, also gerade in der langen trockenen Sommer, da merkst du dann schon, ups, ja, und die haben auch Schäden genommen. Aber war dann letztes Jahr doch wieder ganz ordentlich, ja, hab doch noch gut Steinpilz gefunden, zwar nur ein kurzes Zeitfenster, war aber okay, klar, gibt. Aber, ja. Klar ist, wenn dann großflächig Bestände absterben, ja, dann hast du relativ starke Dürreerscheinungen, weil kein Schutz von den Bäumen da ist und das trocknet den Boden extrem aus und da leiden die Pilze natürlich auch drunter. Und andersrum, gerade die Mykologe, die sagen, naja, ein reiner Douglasie-Bestand ist für die tot, ja, weil die heimische Pilze, mit denen wenig Symbiose eingeht und da ganz wenig zu ernten ist. Ja, die laufen da fast schon amok, wenn die reine Douglasie-Bestände sehen. Es ist halt auch eine so eine Konsequenz aus, ja, was machen wir jetzt mit den Wäldern, klar. Andersrum, es ist so warm, warum wir am Trüffel, gell?
Ja, da gibt's ja im Hegau zwei Leute, die Bäume impfen.
Ja, genau.
Bin Bodenmann, genau.
Ja, genau.
Aber Trüffel hast du jetzt in deinen Wäldern, wilde Trüffel, noch nicht gefunden?
Gibt's doch, tatsächlich, ja.
Hast du einen Hund, gehst du auf Trüffeljagd, das wäre.
Also ich glaube, das würde er können, aber tatsächlich sind wir drüber gestolpert. Ja, tatsächlich. Ja.
Für so einen Brocken oder was?
Nein.
Ein paar Tausend auf einmal. Nein.
Und witzigerweise, also gerade auch ein Kollege von mir, Herr von der Mainau, der hat auch gesagt, ich bin zufällig drüber gestolpert und habe ihn länger gesucht und tatsächlich im Umkreis einiges an Trüffel gefunden.
Ja. Oh je, ist ein Bodenschatz. Das dürfen wir auch gar nicht sagen. Nachher, zack, meine Wälder voll mit Trüffelsammlern.
Also es war tatsächlich weiter westlich vom Bodenrück, klar. Aber ich halte die allerwenigste für geeignet, einen Trüffel zu finden. Da schlafe ich ruhig.
Okay,
also ja. Der Mensch neigt dann immer gleich zur Übertreibung. Also das ist dann so bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Im Wald kommt dann einer dem anderen die Steinpilze.
Die Trüffel nicht gönnt.
Und den Trüffel dann erst recht, der ja dann auch noch als Trophäe wahrscheinlich mehr noch als der normale. Was findest du sonst außer dem Steinpilz im Wald noch?
Also was ich weniger was ich gut finde, aber weniger nehme, sind die Marone. Die soll ja wohl am meisten Cäsium einlagern. Das lasse ich dann halt in Gottes Namen bleiben. Was man vielleicht sind Parasol, die kann ich auch gut zubereiten. Pfifferling haben wir.
Parasol, top Schnitzel.
Die kann man auch anders zubereiten.
Ja, doch.
Nee, und alle verschiedene Reizger. Mhm. Und durch das Totholz natürlich haben wir relativ viel Austernseitling an den Buchenstämmen, die da absterben, klar. Also die kann man ordentlich holen. Tote Trompete gab es viel letztes Jahr. Die sind sehr lecker. Ja. Also der Name legt jetzt nicht nahe, aber die sind wirklich sehr lecker, vor allen Dingen, wenn sie trocknet sind. Ja. Ja, also sehr, sehr viele Arten. Das ist schon so, ja.
Das ist sehr interessant, dass man...
Und du kannst verschiedene Sachen machen. Ja. Das war auch ein Wahnsinn. Eine Praktikantin von mir, und das wusste ich gar nicht, dass sie so begabt ist. Und dann hat sie ein Birkenpoling gefunden. Ah, den nimmt sie mit. Denke, was ist mit dem Birkenpoling? Und 3 Tage später kommt sie und bringt ein Bild. Hast du das Bild von meinem Hund gesehen? Und wir haben so eine Küche. Da gibt's ein Porträt von meinem Hund. Mhm. Und die hat aus dem Birkenpoling Papier geschöpft und hat dann den Hund gemacht.
Das ist abartig. Ich denke, hä?
Also, phänomenal.
Das muss ich mir anschauen. Habe ich tatsächlich nicht in Erinnerung. Ja, ja. Schön, möglicherweise habe ich es gesehen, aber noch nicht,
also nicht da
wahrgenommen. Ja.
Das war super. Stark. Ja.
Eingangs hast du das schon am Rande erwähnt. Du machst jetzt auch Führungen oder betreust auch einen Ruhewald.
Ja,
heißt das so?
Ja, nachher ist offene Führung.
Nachher ist offene Führung. Ruhewald, das sind die Wälder, in denen man beerdigt werden darf.
Genau.
Nimmt das zu?
Das nimmt stark zu, ja. Tatsächlich. Ja.
Oh, die Menschen wollen also lieber in den Wurzeln des Baums, wie sind das genau? Es sind ja Urnen, die dann vergraben werden unter einem Baum.
Genau. Wir haben Bäume ausgewählt in dem Wald. Die haben die potenzielle Ruhebäume, haben alle eine Nummer. Und um einen so einen Baum rum gibt es 12 Urneplätze im Abstand von 2,50 Meter, weil wir wollen ja da nicht in die Wurzel reinbohren. Mhm. Und dann kommt da auf 80 Zentimeter Tiefe die Wurzel rein. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Umfeld. Der Wald liegt schön. Und jetzt ist, heute ist wieder eine gemähte Wiese. Das wird eine super Führung, weil jetzt blüht überall die Buschwindrösel und so und Topwetter. Und es ist eine angenehme Atmosphäre und so blöd es anhört, wir lachen jedes Mal. Also es ist immer unser Anspruch, dass wenn die Führung ist, dass alle lachen, ja, weil am Anfang alle bedrückt und Thema.
Friedhof.
Und, ja, klar, und mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, ob langfristig plant oder akut, klar, alles. Aber es gelingt uns, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, ist auch schön. Und ja, da erfreut sich große Beliebtheit.
Da bist du natürlich auch, also... Du lässt dich dann unter dem Baum begraben und weißt gar nicht, ob in 50 Jahren der Baum noch steht, weil es im Wald so schlecht geht. Also
tatsächlich ist so, wir haben eine sehr lange Planungsphase gehabt in dem Wald und der Wald ist noch relativ jung. Und anfangs so, was willst du mit dem jungen Wald und überhaupt? Ja, die Bäume hat ja nichts her. Die sind jetzt so ungefähr 20 Meter hoch, ist noch ein relativ junger Wald und die werden schon noch lang durchhalten. Nach allem, was man jetzt wisset, ja. Und wir behandeln die Bestände jetzt auch so, dass sie lang durchhalten sollen. Aber es hat noch nie jemand Notiz genommen, dass ein kleiner Baum ist. Das ist einfach, das Ambiente ist schön. Und wir können auch garantieren, dass die Buche, die, vor allen Dingen Buche, die da drin steht, also normalerweise auf jeden Fall 200 Jahre durchhalten sollen. Aber wir hatten natürlich auch schon den Fall, dass schon ein Baum ausgefallen ist und dann gibt's einen adäquaten Ersatz. Mhm. Natürlich kein 20 Meter hoher Baum, aber schon, was man so noch pflanzen könnte. Und das war dann für alle okay. Die haben dann von dem alten Ruhebaum noch eine Scheibe gekriegt, die Angehörige, da haben sie sich gefreut und jetzt wächst da ein neuer Baum und dem geht's gut.
Fairerweise ist ja auch ein Wald nicht für die Ewigkeit.
Ja.
Also diesen Anspruch kann man auch nach dem Leben vielleicht nicht erheben und das weiß man möglicherweise auch.
Ja.
Aber trotzdem, ja, offensichtlich ist das für viele Menschen das neue, ansprechendere Jenseits. Nee, Jenseits ist ja das falsche Wort, aber halt die ansprechende... Der ansprechendere Ort als den, Gedenken, ja.
Ja, das ist schon mal sehr spannend. Und ich meine, was garantieren wir? Mir garantiert den Bestand, den Wald, so wie er dasteht. Ja? Und es muss jeder oder jede akzeptieren, dass es zum Beispiel keinen Grabschmuck gibt. Und gerade aus diesem Grund entscheiden sich viele dafür. Dann manche Angehörige Schwierigkeiten damit, aber wir räumen konsequent ab, weil... mir natürlich das Versprechen gebe, so wie sie es jetzt darstellt, und das ist sehr ansprechend, das ist ein sehr schöner Wald, das dürfen sie voraussetzen und so wird es auch bleiben. Und dann wird ja wohl nicht die Situation entstehen, dass du nebenan, keine Ahnung, dieses Spielzeug und dort jenen Kitsch und ja, gibt's nicht. Ja, Gelande, alles, ja, egal, wie auch immer, oder den Bepper von der Friedhofsverwaltung, da könnte man wieder aufräumen. Ja, also, ja, Das findet da nicht statt und deswegen darf man sich auf das, was wir da haben, darf man sich verlassen und ja, da stehen wir dazu.
Super. Wir sind jetzt bei über 50 Minuten. Das heißt, wir kommen langsam auf die berühmte Endgerade. Wir wollten dich gerne noch dazu einladen, uns etwas über deinen Lieblingsort am Bodensee zu erzählen. Hast du einen solchen Lieblingsort und warum ist er dein Lieblingsort? Und es kann natürlich der Wald sein, aber auch was anderes.
Nein, es ist tatsächlich ein Stück im Wald, ja klar. Und zwar eine Bank, die eine sehr schöne Bank ist, einen super Blick in den Wald bietet. Und ja, da kommen relativ wenig Leute vorbei. Das muss ich erstmal finden hier am Bodenrück. Und mal kein Handyempfang. Und es ist ein sehr schöner Bestand dort in der Nähe und es macht einfach Spaß. Und gerade jetzt wieder, wenn die Spechte loslegen und du hörst die Spechte hämmern und sonst nicht viel, das ist dann schon mein Rückzugsort hier am Bodenrück. Und dann noch eine Senke, wo ja das Wasser drin steht. Ja, also schon sehr schön. Mhm.
Willst du noch zum Schluss etwas mitteilen, was wir nicht gefragt haben? Ein Aspekt, auf den wir nicht sprechen gekommen sind?
Boah.
Muss nicht sein, dann würden wir nämlich...
Gäbe ein Haufen Zeug, klar.
Ja, Folge 2, geht's weiter.
Nee, aber so der Klassiker, wo man überhaupt dann aufs Holz haut, wenn der Wald eh verreckt, ja, klar. Ja. Das wäre so eine Geschichte gewesen, aber das ist tatsächlich schon wieder eine vollgefüllende Geschichte, weil das ist ja so ein Schlachthausparadox, weißt du?
Okay.
Jeder will der Holztisch, aber weh, du fällst einen Baum, ja. Das ist so.
Dann machen wir das in Folge 2 nächstes Jahr. Der Wald hat ja noch ein bisschen Zeit.
Der Wald hat
da
viel
haben wir noch ein
Zeit.
Paar.
Der Wald hat viel Zeit.
Super, dann möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast und so offen über den Wald gesprochen hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute darin und viel Freude bei der Arbeit. Sichere Mahlzeit.
Ja, und übertreibst du mit dem Rehragun.
Alles gut, mach dort keine Sorgen.
Ein bisschen Sorgen machen wir uns.
Das ist nur ärgerlich in meiner Arbeit.
Vielen Dank.
Gerne. Danke euch.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Geselliges Durcheinanderessen. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Die Zahl der gastronomischen Konzepte nimmt zu, die das Teilen untereinander nicht nur erlauben, sondern ausdrücklich wünschen. Auch das Freiburger Franchise-Startup Das Blümchen ist von dieser Idee inspiriert. Mit der Filiale in Friedrichshafen ist das Konzept jetzt von Baden nach Schwaben geschwappt. Es trägt den Untertitel Schwarzwald-Tapas und lehnt sich damit an die mediterrane Häppchenkultur an. Im Prinzip serviert das Blümchen seine Heimatküche einfach in kleineren Portionen, damit pro Mahlzeit mehr Verschiedenes zum Probieren bestellt werden kann. Und diese simple Idee funktioniert gut. Allerhöchster Sättigungsfaktor fürs Auge bedient sich einerseits direkt durch die Lage am Friedrichshafener Hafen, auf den sich während des Essens unmittelbar blicken lässt. Andererseits ist die moderne Einrichtung etwas zum Hingucken, ein bisschen wie in einem Heimatfilm der Gegenwart, uriges Holz und ab und zu ein Hirsch mit Bollenhut. Witzig, ohne dabei lächerlich zu wirken. Bestellt wird tischweise und die Bedienung im Karohemd, jung, weiblich, alert, empfiehlt pro Nase von den kalten Tapas 2 zur Vorspeise, von den warmen 3 als Hauptgang und 1 bis 2 süße Sachen zum Abschluss. Was sofort auffällt, alle Komponenten schmecken natürlich, weder versaut durch Geschmacksverstärker noch entwertet durch lasche Würze. Auch die ausgefallenen Kreationen funktionieren, zum Beispiel das gelbe Linsenpüree mit kernigem Walnusspesto, das da auf zünftig sauer eingelegten Kohlrabi-Scheiben ruht. Witzig auch das Schwarzwald-Vitello, bei dem die Creme statt mit Thunfisch mit heimischer Räucherforelle bereitet ist. Viel Freude machen auch die Strudelvariationen, etwa gefüllt mit Schäufelewürfeln und milden Sauerkraut. Geschmacklich eher unauffällig der Kabeljau auf Fenchelgemüse, bei dem irgendwie der Pfiff fehlt. Dem Wildschweinfleischküchle sowie dem Hirschragout mangelt es daran indes überhaupt nicht. Bei den Desserts fällt vor allem das Tannenmus auf, weil es das Aroma des Nadelgehölzes so einfängt, dass es nicht nach Badezusatz schmeckt.
Kultur am Bodensee. Diesmal ein Theatertipp. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Vom Kuchen ein Theaterstück.
Premiere am 8. Mai im Theater Kosmos in Bregenz. Zwischen 1913 und 1927 schrieb Marcel Proust die Romanreihe Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es handelt sich um eine fiktionale Autobiografie. Ein Ich-Erzähler schildert die Erinnerungen an sein Leben, die vielfach von Prousts eigenen Erlebnissen inspiriert sind. Über 5000 Seiten umfasst das Werk. Es gilt als das Hauptwerk der französischen Romanliteratur des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Panorama der damaligen Gesellschaft. Und dieser gigantischen Vorlage nimmt sich Regisseur Philip Jenkins an und bringt es in Fragmenten auf die Bühne des Dornbirner Theater Kosmos. Den Textpassagen Prousts werden Erzählungen der Gegenwart von Bürgerinnen und Bürgern gegenübergestellt. Die fiktionale Vergangenheit trifft auf die reale Gegenwart, könnte man sagen. Im Beschreibungstext heißt es dazu: Ach, die Gegenwart. So mancher möchte ihr zurzeit gerne entfliehen. Und wem die Zukunft keine rosigen Hoffnungen parat hält, bleibt nur der rettende Sprung in das Verflossene. Warum nicht? Vergangenheit ja, Nostalgie nein. Und ein bisschen Gegenwart kann man schon aushalten. Wer Auf der Suche nach der verlorenen Zeit noch nicht gelesen hat und es immer schon mal wollte, so wie ich, für den ist das Bühnenstück möglicherweise der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen. Und wer es schon kennt, der wird möglicherweise verloren Gegangenes wiederentdecken. Gebäck, so wird angekündigt, kommt jedenfalls auch drin vor. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Vom Kuchen ein Theaterstück. Premiere am 8. Mai um 20 Uhr im Theater Kosmos in Bregenz.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.